Die Sehnsucht nach Frieden, nach einer heilen, einer gerechten Welt, das ist nicht nur ein Thema für Politik und für Gesellschaft, sondern es ist auch eine Steilvorlage für Träumer und für Poeten. Es war schon in biblischen Zeiten so, und die Bücher der Bibel, die am meisten von Frieden reden, sind einerseits so diese gesellschaftskritischen Prophetenbücher, allen voran Jesaja und Jeremia, und dann gleich an zweiter Stelle kommen die Psalmen. Politik und Poesie, Gesellschaftskritik und Dichtkunst. Da wird besonders laut von Frieden gesprochen. Frieden ist ein Sehnsuchtsthema, und diese Sehnsucht ist natürlich da besonders groß, wo Menschen leiden unter der Abwesenheit von Frieden. Wenn es große Spannungen gibt oder bedrückende Probleme, und da spüren wir das besonders stark. Und aus dieser Erfahrung heraus ist dann auch der heutige Predigttext entstanden aus dem Psalm, der Psalm 85. Psalm 85 besteht aus zwei ganz unterschiedlichen Teilen. Der erste Teil ist ein Gebet zu Gott. Der zweite Teil, der fasst dann genau diese Sehnsucht nach Frieden in Worte, aber nicht so wie ein Gebet, sondern eher als Wunsch. Sehr interessant. Und dieser erste Teil, also das Gebet, beginnt mit einem Rückblick. Und den schauen wir uns mal kurz an, diesen ersten Abschnitt, den Rückblick. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Dieser Rückblick enthält jetzt dreimal das Wort vormals. Und er spricht von Gottes Gnade und von seiner Vergebung. Nach einer kurzen Denkpause spricht er auch von Gottes Zorn. Das ist ein durchaus wichtiges Thema in der Bibel, auch wenn viele heute damit gar nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen können, so Gottes Zorn. Ich finde es wichtig, diesem Thema nicht auszuweichen. Allerdings sollten wir genau hinschauen, wie hier Gottes Zorn thematisiert wird. Nochmal, wir befinden uns hier in einem Rückblick. Wie hat der Beter diesen Zorn Gottes denn erlebt? Damals, vormals. Ich finde es ganz hochinteressant, dass er hier nur davon redet, dass Gott sich von seinem Zorn abgewandt hat. Offensichtlich ist das Entscheidende, an das er sich erinnert. Unterm Strich zählt nicht mehr, dass Gott zornig war, sondern dass er seinen Zorn nicht festgehalten hat. Der Rahmen dieser Erinnerung spricht gerade nicht von Zorn, sondern von Erlösung. Nicht die Schuld der Menschen, sondern die Vergebung wird hier genannt. Und aus diesem Rückblick heraus, jetzt kommt der Psalmbeter so in die Gegenwart rein, und jetzt wagt er mitten in seiner gegenwärtigen Situation eine Bitte. Hilf uns, Gott, unser Heiland. Lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade. Und gib uns dein Heil. Also spätestens an dieser Stelle merken wir, oh, sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Offensichtlich gibt's gerade mächtig Probleme. Offensichtlich erlebt der Psalmbeter in seiner Beziehung zu Gott auch gerade so eine Anspannung. Ja, er fühlt sich nicht besonders erlöst, sondern er betrachtet seine derzeitige Situation als eine Folge von Gottes Zorn. Das sehen wir in der Bibel an ganz vielen Stellen, dass sich Menschen auch im Unglück an Gott gebunden wussten. Also auch Probleme, auch Schicksalsschläge werden von Gott her gedacht. Beispiel, wenn ein Hagelsturm so die ganze Ernte verwüstet hat, dann wurde das interpretiert als Gottes Zorn. Oder wenn jemand krank wurde, dann dachten viele, das ist jetzt Gottes Strafe. Und ich denke, mit solchen Aussagen, da müssen wir heute ein bisschen vorsichtiger umgehen. In Jesus Christus hat Gott sich offenbart als der, der solchen einfachen Schlussfolgerungen ja ganz entschieden entgegengetreten ist. Also Jesus hat sich ja deutlich gegen diese Spekulationen gewehrt. Als die Jünger so einen Blinden sehen, fragen sie, wer ist jetzt der Sünder, der selber oder haben seine Eltern gesündigt? Und Jesus sagt, Blödsinn, weder noch. Ja. Und ich glaube aber auch, es ist vollkommen normal, wenn wir unsere Nöte und Probleme gerade auch in unserer Beziehung zu Gott betrachten und irgendwie Gott mit ins Spiel bringen. Ich bin mir zum Beispiel, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Gott mich niemals verlässt. Bin ich mir sicher. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht manchmal doch so fühle. Manchmal fühlt es sich so an, als ob Gott gerade nicht besonders nah wäre. Und ich glaube, dass unsere Beziehung zu Gott so aussieht. Er zieht sich niemals zurück aus dieser Beziehung, aber das, was wir mit ihm machen, wie wir das leben, das kann durchaus so manche Schlaglöcher aufweisen. Ja, unsere Beziehung zu Gott kann manchmal in so eine Eiszeit verfallen und da kann es auch mal echt dunkel werden. Und das kann sich durchaus anfühlen wie eine gnadenlose Härte, als ob Gott nicht nur ab und zu mal auch zornig werden würde, sondern als ob er wirklich ein zorniger Gott wäre. Und wenn ich das so sage, merkt ihr vielleicht schon, ich bin im Grunde davon überzeugt, das liegt gar nicht an Gott, sondern an der Art und Weise, wie wir ihn in diesem Moment gerade wahrnehmen. Mein Verhalten, wie ich lebe, das macht ja auch einen riesen Unterschied. Wenn ich mich innerlich von Gott distanziere, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich auch eine Distanz fühle. Wenn ich in meinem Alltag keinen Raum schaffe, um diese Beziehung zu Gott zu pflegen, dann werde ich auch nur sehr wenig von seiner Gnade bemerken. Oder um es mal ein bisschen provokativ zu sagen, der Wächterengel mit dem Flammenschwert, der vor dem Eingang des Paradieses steht, das sind ganz oft wir selbst. Weil wir uns selber den Zutritt verwehren, weil wir Gottes Gegenwart gar nicht wirklich suchen. Das geht aber nicht spurlos an uns vorbei. Wir sehnen uns doch nach diesem verloren gegangenen Paradies. Diese Sehnsucht ist doch so riesengroß. Die Sehnsucht nach Frieden. Wir stehen uns dabei ständig selbst im Weg. Und das ist der Grund, warum wir auch Erlösung brauchen. Wir schaffen es nicht. Wir brauchen Erlösung. Ein Gott, der uns rettet, der uns vergibt, der uns wieder versöhnt. Ein Gott, der nicht wartet, bis die Menschen zu ihm endlich hinfinden, sondern der selbst Mensch wird und aktiv Versöhnung sucht und lebt. Und zwar mit jeder Faser seines Daseins in Jesus von Nazareth, dem Christus. Aber zurück zu unserem Text. Jetzt macht der Psalm eine ganz interessante Wendung. Ja, also im ersten Teil habe ich ja gesagt, ein Gebet, da wird Gott direkt als Gott angesprochen mit Du. Und jetzt wechselt die Perspektive. Auf einmal ist der Psalmbeter nämlich ganz bei sich selbst. Und das ist das Besondere und ich meine auch das Großartige beim Psalm 85. Wir bekommen nämlich jetzt auf einmal einen Einblick in diese innere Sehnsucht. Und der Rest des Psalms, der ist in diesem Sinne kein Gebet mehr. Das ist eher sowas wie ein Wunsch. Hören wir auch da erstmal rein. Und er spricht da so zu sich selber, ne? Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet? Dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Mitten in der Krise schafft dieser Psalm es, uns eine super großartige Vision vor Augen zu malen. Man könnte fast sagen, in diesen Worten, da taucht so das verloren geglaubte Paradies wieder neu auf. Luther hat das hier ganz vorsichtig formuliert. Er hat das als eine Wunschvorstellung formuliert. Ja, könnte ich doch, so Konjunktiv. Man könnte auch sagen, das ist eigentlich nicht nur ein menschlicher Wunsch, sondern das entspricht ja auch dem, was Gott wirklich tun will und tun wird. Ja, andere Bibel übersetzen das viel direkter. So, damit das jetzt kein totales Luftschloss bleibt, möchte ich mit uns mal einen Vers davon rausgreifen und ein bisschen genauer anschauen. Besonders eindrucksvoll ist der Vers 11. Den lese ich jetzt nochmal nach der Elberfelder Übersetzung. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. In diesem Vers passiert was total Interessantes. Gnade, Wahrheit, Gerechtigkeit und dann unser Stichwort Frieden. Diese vier Begriffe, die stehen ja jetzt nicht einfach so im Raum, sondern die sind hier ganz bewusst angeordnet als Begriffspaare nebeneinander aufgezählt, sich gegenseitig ergänzen und verstärkend. Ich würde sagen, wenn wir diesen Vers verstanden haben, dann haben wir einen unheimlich wichtigen Schlüssel entdeckt, wie die Bibel auch das ganze Thema Frieden behandelt. Und diese vier Begriffe schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also der erste Begriff, ich habe es schon ein bisschen fett gedruckt gemacht hier, Gnade. Luther übersetzt dieses Wort mit Güte. Man könnte auch Liebe sagen, wäre auch nicht verkehrt. Güte, Liebe, Gnade, hört sich gut an. Ja, und gleichzeitig hört sich dieses Wort sehr, sehr weich an. Wir freuen uns, wenn uns gegenüber jemand gnädig ist. Und gleichzeitig wissen wir, wir können Gnade nicht einfordern. Also in der Umgangssprache gibt es ja den Begriff Gnade vor Recht ergehen lassen. Und damit zeigt man schon, naja, eigentlich müsste man hier doch viel härter vorgehen. Eigentlich müsste man schärfer urteilen, aber aus humanitären Gründen oder aus Güte und Freundlichkeit verzichtet man darauf, jetzt das Recht in der ganzen Schärfe anzuwenden und dann hat man eben Gnade vor Recht. Gnade ist wohl einer der wichtigsten Begriffe im christlichen Glauben. In Jesus begegnet uns ja Gottes Gnade. Er erlässt die Schuld, er setzt sein Recht gegenüber uns nicht durch, sondern nimmt alles auf sich, damit wir mit ihm versöhnt werden. Manchmal wird uns Christen ja vorgeworfen, dass wir viel zu lieb sind, dass wir zu viel von Gnade sprechen, dass wir zu wenig davon sprechen, warum die Gnade überhaupt nötig ist. Dietrich Bonhoeffer hat in einem seiner wichtigsten Bücher über eine billige Gnade gesprochen, eine Art Schwamm drüber Gnade, die kostenlos ist und auch harmlos ist und die uns nicht wirklich berührt. Eine Gnade, die gar nicht wirklich hinschaut auf das Unrecht, sondern einfach gute Miene zum bösen Spiel macht und am Ende, ja, unterm Strich, machen wir einfach ein positives Vorzeichen davor. Ja, wenn das so einseitig gesehen wird, ja, da hätte Bonhoeffer tatsächlich recht. Aber der Psalm 85, der stellt ja einen zweiten Begriff daneben, nämlich die Wahrheit. Wenn Menschen früher besonders Sehnsucht nach Gnade hatten, ja, zu Luthers Zeiten, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, dann würde ich sagen, heute in unserer Zeit, wir haben, glaube ich, besonders Sehnsucht nach Wahrheit. Wir leben ja heute in einem Wirrwarr an Meinungen, Behauptungen, an Deutungen. Und Fakten alleine reichen schon lange nicht mehr aus, weil die Welt viel zu unübersichtlich geworden ist. Man kann sich ja mit Fakten tot informieren heute. Und oft begegnen uns mehrere Deutungen und Meinungen und scheinbar ganz verschiedene Versionen der Wahrheit. Wir merken, Wahrheit alleine reicht nicht, sondern es muss auch eine Wahrheit sein, auf die ich mich tatsächlich verlassen kann. Das biblische Wort für Wahrheit meint übrigens genau so eine Wahrheit. Nicht nur irgendwelche Fakten, sondern etwas, was tragfähig und zuverlässig ist. Es ist kein Zufall, dass der Martin Luther dieses Wort hier gar nicht mit Wahrheit übersetzt hat, sondern er verwendet den Begriff Treue. Und tatsächlich geht's auch genau darum, etwas, was treu ist. Wenn wir diese beiden Wörter jetzt nebeneinander halten, merken wir vielleicht, wie sehr diese beiden Begriffe voneinander abhängig sind. Gnade und Wahrheit. Wir haben ja auch eben das Lied gesungen, Gnade und Wahrheit. Gnade ist nur dann echte Gnade, wenn sie zuverlässig und wahrhaftig ist. Und sie ist gerade deshalb wahre Gnade, weil sie getragen wird von Gottes Treue, von seiner Wahrhaftigkeit. Und Wahrheit alleine kann äußerst grausam sein. Ja, die nackte Wahrheit, das kann eine schonungslose Wahrheit sein, ungnädig, unbarmherzig, ohne Liebe. Aber eine Wahrheit, die von der Liebe getragen wird, das ist eine gnädige Wahrheit, ist gut. Da kannst du dich drauf verlassen. Jetzt schauen wir uns das zweite Begriffspaar mal an, Gerechtigkeit und Friede. Über Gerechtigkeit habe ich hier schon oft auch gepredigt. Ich denke, die meisten wissen, dass mit Gerechtigkeit in der Bibel nicht einfach eine unparteiische Fairness gemeint ist, wo alle gleich behandelt werden, sondern Gerechtigkeit in der Bibel, das ist eine Gerechtigkeit, die Partei ergreift. Keine parteilose, blinde Justitia, sondern eine scharfsichtige Gerechtigkeit, die genau hinschaut. Nicht nur Gleichbehandlung, sondern wahrhaftig eine gute Handlung, eine gute Tat, die gerade die Schwachen und die Hilflosen besonders berücksichtigt. Gerechtigkeit, das ist nicht nur gut gemeint, sondern wirklich gut gemacht. Wir merken vielleicht gerade bei diesem Thema, wie viel Streit und wie viel Unruhe dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit auslöst. Also gerade vorhin in der Einleitung habe ich von Greta Thunberg gehört, wo Menschen sich für Gerechtigkeit einsetzen, da treffen sie oft ja gerade nicht auf Verständnis, sondern sie treffen auf Widerstand. Sie treffen auf Hass. Wir sehen das fast täglich in den Nachrichten. Könnt ihr mal schauen, wenn es irgendeine Demo gibt. Und Demos entstehen oft aus diesem Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und wo es eine Demo gibt, es erzeugt fast immer irgendwo Kontroversen. Und deswegen ist so wahnsinnig interessant das andere Wort, was da steht. Friede. Ja, natürlich. Wie schön wäre es, wenn wir überall Frieden hätten, aber wir müssen aufpassen, was für einen Preis dieser Friede hat. Und was uns als Friede auch vielleicht verkauft wird. Nicht nur die Abwesenheit von Unruhe oder die Abwesenheit von Krieg ist Friede. Da fehlt noch was. Und auch in Ländern, die zutiefst ungerechte Machtstrukturen haben, kann es äußerlich relativ friedlich aussehen. Wieso? Weil alle Unruhestifter schon im Arbeitslager weggesperrt sind oder auf mysteriöse Weise verschwinden. Wir merken so, wie Gerechtigkeit den Frieden braucht, weil sie sonst kein Maß und kein Ziel hat, braucht der Frieden die Gerechtigkeit. Denn sonst wird es ein falscher Friede. So, das Schönste habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Begegnung kann irritieren. Es kann uns vor Probleme stellen, sogar vor unüberwindliche Herausforderungen. Begegnung zeigt mir, wo ich anders bin und wo ich nicht so bin und wo andere total anders sind. Und Begegnung zeigt mir auch, was mir bisher gefehlt hat. Sie ist überraschend, sie kann mich umwerfen. Das erste Mal, wo in der Bibel ein Mensch einem anderen Menschen begegnet, sagt er, boah, die ist's, endlich. Ja, und Adam fühlte sich endlich verstanden und gesehen von seiner Frau. Also Begegnung kann mir zeigen, was mir bisher gefehlt hat. Martin Buber, der jüdischer Religionsphilosoph, hat gesagt, alles Wesentliche im Leben ist Begegnung. Ich finde das ein wahnsinnig wichtiger Satz. Martin Buber hat übrigens diesen unaussprechlichen Gottesnamen Jahwe, der mit diesen vier Buchstaben J-H-W-H, man weiß gar nicht, wie es genau ausgesprochen wird, er hat das übersetzt mit Du, Ausrufezeichen, Großbuchstaben, Du. Alles Wesentliche im Leben ist Begegnung. Begegnung macht mich neugierig. Sie stellt das Alte in Frage, weil ich nicht mehr nur meinen eigenen festgelegten Bahn folge, sondern ich muss mich einlassen auf das andere. Begegnung heißt aber noch nicht, dass man sich wirklich gut versteht. Ja, es kann ja auch sein, man begegnet sich und dann fliegen die Fetzen. Aber der Vers besteht ja aus zwei Aussagen. Das Besondere an der hebräischen Poesie, dass immer so zwei Aussagen miteinander stehen, die sich so wunderbar ergänzen. Ja? Und in der zweiten Aussage wird uns jetzt gezeigt, wie diese Begegnung aussieht. Gerechtigkeit und Frieden haben sich
geküsst.
Ein Kuss, wie eindrucksvoll, wie intim ist diese Poesie. Ein Kuss ist weitaus mehr als nur eine Begegnung. Gleichzeitig ist ein Kuss, ich würde sagen, die höchste Form der Begegnung. Auf gewisse Weise ist ein Kuss noch näher, noch verbindender als vielleicht die körperliche Vereinigung beim Sex. Ein Kuss hat was viel Tieferes, ist pure Emotion, ist echte Liebe. Wer sich küsst, tut das nicht aus kühler Überlegung, sondern aus echter Zuneigung. Wie ist das mit dem Küssen? Ich kann mich noch erinnern, so mein erster Kuss, so der erste richtige, ne, so, kostet schon ein bisschen Überwindung. Kostet Überwindung. Da muss man erstmal sich drauf einlassen. Da. Und es ist etwas, das vergisst du nie. Achtet mal drauf, welche Bedeutung auch der Kuss hat in Geschichten. Die meisten von euch werden viele Märchen kennen. In ganz vielen Märchen kommt der erste Kuss vor. So ganz klassisch beim Dornröschen, ne? Wird dann aus dem 100-jährigen Schlaf aufgeweckt durch den Kuss des Prinzen. Ein Kuss ist mehr als Begegnung. Ein Kuss vereint und verzaubert oder entzaubert oder erlöst. Aus einer reinen Begegnung wird ein lustvolles Miteinander. Und darum ist dieser Vers tatsächlich einer meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. Er zeigt uns vier ganz zentrale, unverzichtbare Begriffe, die eigentlich irgendwo Gegensätze sind. Aber er zeigt uns auch, wie man diese Gegensätze in Einklang bringen kann. Und wo das geschieht, da geschieht Erlösung. Frieden als Erlösung. Gerechtigkeit als Erlösung. Gnade als Erlösung. Wahrheit als Erlösung. Noch ein kurzes Statement so zum Schluss. Wir leben in einer unheimlich polarisierten Gesellschaft. Es prallt gerade so vieles aufeinander und ich merke, dass es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, wie es noch wird. Manchmal gehen sich die Leute richtig an die Gurgel. Ich frage mich immer wieder, wie schaffen wir das denn als Christen auch gerade in so einer Atmosphäre jetzt zu leben? Und da was hineinzubringen, was die Sache entspannt, was wieder was voranbringt. Wie können wir in dieser Welt als erlöste Menschen leben? Und die wahre Erlösung, die kommt heute, meiner Meinung nach, jetzt nicht dadurch, dass endlich alle das Gleiche denken und sich an die gleichen Regeln halten, die gleiche Wahrheit akzeptieren. Es funktioniert nicht mehr. Ja? Ich würde sogar sagen, sie kommt noch nicht mal dadurch, so gern ich das hätte, dass alle auf einmal jetzt auch Christen werden, sich zu Jesus bekehren und sagen, juhu, wir glauben jetzt alle das Gleiche. Und auch das wäre nur eine einseitige Auflösung dieser Spannung. Nein, wahre Erlösung kommt dort, wo Gegensätze wirklich in Liebe vereint werden. Wir alle tragen diese tiefe Sehnsucht nach Frieden in uns. Und diese Sehnsucht erfüllt sich dort, wo diese Gegensätze sich begegnen und sich miteinander anfreunden, dass sie sich nicht gegenseitig auslöschen oder bekämpfen, sondern dass sie voneinander lernen und sich ergänzen oder wie es der Psalm 85 hier sagt, dass sie sich küssen. Ich brauche wahrscheinlich nicht viel tiefer auszuführen, dass Jesus genau diesen Weg gegangen ist, dass er genau diesen Lebensstil hatte, in dem sich so vieles auf eine bisher nie dagewesene Weise ja so miteinander vereint, wo sich so vieles begegnet ist. Die größte Gnade verbunden mit der größten Zuverlässigkeit und Wahrheit. Ein Leben mit vollem Einsatz für Gerechtigkeit, aber ohne jede Gewalt. Voller Frieden in Wort und Tat. Lasst uns diesem Jesus nachfolgen. Amen.